Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Der Literaturhaus-Podcast Bremen, heute mit mir, Jonas Dahm. Asal Dardan ist Schriftstellerin und Essayistin. Sie schreibt unter anderem für die Zeit, die FAZ und die Berliner Zeitung. 2021 erschien ihre Essay-Sammlung Betrachtung einer Barbarin. Ein Buch über Identität und Rassismus, aufmerksam, konzentriert, durchaus angriffslustig geschrieben. Dieses Jahr, 2025, ist ihr neues Buch erschienen, Traumaland, eine Spurensuche in deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Herzlich willkommen, Asal Dardan.
Hallo, Jonas.
Du beginnst Traumaland mit Spaziergängen durch dein Berliner Viertel, also mit Häusern, Stolpersteinen, Nachbarschaften. Gab es einen Moment oder eine Beobachtung, wo du für dich angefangen hast, an diesem Buch zu arbeiten?
Ja, es gab so mehrere Punkte, die mich zu diesem Buch gebracht haben, mehrere Erlebnisse und Gedanken. Der wichtigste war tatsächlich, als ich ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau aus dem Zug stieg in Hanau, weil ich zur Gedenkdemo gefahren bin, um meine Solidarität zu zeigen und einfach da mit vor Ort zu sein, und aus dem Zug stieg und dann dachte, wow, Hanau ist ja voll gewöhnlich, eine gewöhnliche Stadt. Und dann fiel mir irgendwie auf, dass ich so viele Städtenamen eigentlich nur kenne, weil ich sie verbinde mit einem rassistischen Anschlag, so wie Mölln und Solingen zählte dann auch Hanau dazu. Eine Stadt, die ich vorher nicht kannte, weil ich halt irgendwie nicht so aus der Frankfurter Region komme. Und irgendwie fand ich das erstaunlich, dass man so eine Landkarte entwerfen kann von Deutschland, die eben solche Punkte markiert. Und es sind gar nicht so wenige. Ne? Vor kurzem ist auf Instagram tatsächlich so eine von irgendeiner antifaschistischen Vereinigung so eine Karte durch Instagram gegeistert, die genau diese Punkte markiert hat, mit den, und statt Städtenamen eben die Namen der Ermordeten. Und ich finde schon, dass das eine ziemlich deutsche Landkarte ist, die man da entwerfen kann. Das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist so eine Landkarte, die manche Leute im Kopf haben und andere nicht, die in diesem Land leben. Und vielleicht wäre es ganz gut, die mal nachzuzeichnen und anzubieten als Karte. Und ein anderer Moment war, den beschreibe ich auch im Buch. Da saß ich bei einem Abendessen mit FreundInnen, auch alles AutorInnen. Und ich habe denen so erzählt von dieser Idee oder von dieser Reise nach Hanau und dass ich überlege, mir bestimmte deutsche Städte auszusuchen, anhand derer ich das versuche zu illustrieren und von Orten ausgehend und nicht nur zeitlich über politische Gewalt in dem Land zu sprechen, und habe dann unter anderem Dessau erwähnt. Und in dem Gespräch haben wir dann erst kurz, so ein paar Minuten später erst gemerkt, dass alle am Tisch an das Bauhaus denken und ich aber an Uri Giallo und Alberto Adriano. Und ich habe mich irgendwie so geschämt und gedacht, ah ja, klar, das Bauhaus, darüber musst du dir ja auch Gedanken machen, wenn du über Dessau schreiben willst, weil Dessau ja die sozusagen zweite große Bauhausstadt war, wo sie auch verboten wurde, also die Schule. Und die anderen wussten natürlich auch von Uri Giallo, aber mussten erst daran erinnert werden. Und ich hatte das Gefühl, beides ist legitim und beides ist dieses Land oder trifft den Kern von dessen, was politische Gewalt in diesem Land bedeutet und macht auch die Kontinuität sichtbar. Und wie wäre es, wenn man diese Landkarten, die wir unterschiedlich in unseren Köpfen tragen, übereinanderlegen, wie so eine Art, also Eva von Redeker hat bei meiner Buchpremiere das so schön genannt, wie so eine Mehrfachbelichtung. Und das ist der Versuch, den ich in diesem Buch mache.
Ich würde auf diesen Versuch gleich gerne noch weiter eingehen, gerade diese topografische Spurensuche, die du machst. Du hast nur gerade schon mal angesprochen, dass du, da ging es jetzt gerade um Hanau, dass du da ausgestiegen bist und dachtest, ah, das ist ein ganz gewöhnlicher Ort, und du schreibst im Buch diesen schönen Satz über Dessau, also ein Ort, den du auch als KZ-Stadt, als Zwangsarbeiterstadt, als den Ort, wo Uri Giallo in einer Polizeizelle verbrannt wurde, beschreibst. Da schreibst du den Satz, Dessau ist kein magischer Ort. Den fand ich ganz stark und wollte dich nochmal fragen, warum schreibst du das auf diese, ja, eigentlich poetische Weise. Was meinst du damit?
Ich glaube, wenn man sich überlegt, dass an einem Ort Menschen ermordet wurden, dann steht man davor und denkt, irgendwas, irgendeine Kraft, irgendwas muss doch davon ausgehen. Also es ist auch irgendwie so einfach eine intellektuelle und auch emotionale Überforderung, an so einem Ort zu stehen und zu sagen, was fange ich jetzt hier damit an? Ein Ort strahlt nicht sofort aus, was er bedeutet, ja, moralisch, historisch, politisch, sondern wir müssen diesen Ort markieren und mit ihm arbeiten und auch sichtbar machen, wofür er steht. Das machen wir zum Beispiel, also ein gutes Beispiel sind die Stolpersteine, die das versuchen. Weil natürlich, also ich wohne in Schöneberg und das ist ein Viertel gewesen, das sehr stark geprägt war von bürgerlichen jüdischen Familien und Menschen, die dort lebten. Und dieses Leben ist irgendwie ausgelöscht worden an diesem Ort, aber was spürt man davon? Und sichtbar zu machen, was für eine Gewalt dort geschehen ist, wie Leute aus solchen Wohnungen rausgezogen wurden, das erreicht man bis zu einem gewissen Grad zum Beispiel mit diesen Stolpersteinen. Und ich glaube einfach, ich hatte diese Vorstellung, gerade wenn ich in so Städte fahre, die ich leider nur durch diese politische Gewalt kenne, ja, da ist so diese innere, dieses, es bedeutet mir etwas oder es muss mir etwas bedeuten, aber was davon spüre ich an diesem Ort? Das ist das, was ich versucht habe zu konfrontieren, um dann zu merken, der Ort selber transportiert nichts.
Eine Station deiner topografischen Spurensuche, die ist Köln, also die Stadt, in der du mit deinen Eltern nach dem Exil aus dem Iran gelebt hast, wo du aufgewachsen bist. Also Köln ist Traumaland, Ort von NS, auch von NSU-Terror. Und es ist ja auch deine Kindheitsstadt. Und legt sich diese Topografie, die du im Buch erarbeitest, über diese Bilder und Erinnerungen deiner Kindheit? Wie steht das im Verhältnis?
Also ich beschreibe ja in dem Buch, wie wir immer in die Weidengasse gefahren sind, weil in der Weidengasse einige türkische, arabische, iranische Geschäfte sind, um eben die Lebensmittel zu kaufen, die wir so brauchen für das Essen, das wir kochen. Und die Weidengasse ist ähnlich wie die Kolbstraße, in der der Nagelbombenanschlag des NSU war, eben eine, ja, eine migrantisch geprägte Straße, die unser Leben markiert in dieser Stadt. Und selbstverständlich ist dieser Nagelbombenanschlag und auch die Art und Weise, wie dann die Stadtgesellschaft damit umgegangen ist, etwas, was die eigene Position in dieser Stadt trifft und berührt, ne? Also mit welcher Selbstverständlichkeit zähle ich mich zu der Stadtgesellschaft? Mit welcher Selbstverständlichkeit gehe ich durch diese Straßen und andere Straßen? Wie sehr werde ich zur anderen gemacht in diesen Straßen? Wie sehr ist auch ein bestimmtes Leben exponiert und angreifbar und verletzbar und auch abstrahierbar in einem Stadtgefüge? Und auch natürlich politisch instrumentalisierbar. Also ich zitiere ja einen Artikel, der in der Zeit erschien, kurz nach dem 7. Oktober, wo ein Journalist meinte, dass das arabisch geprägte Köln zu besuchen und aufzusuchen irgendwie Sinn ergeben würde. Ja, und die rassistischen Tropen und der rassistische Blick auf die Bevölkerung und die Menschen, die dort leben und diese Stadt und diese Straßen prägen, das hat mich schon sehr mitgenommen. Und natürlich beeinflusst das die Art und Weise, wie du dich selbst in einer Gesellschaft verortest oder wahrnimmst oder dich auch gesehen fühlst.
Du schaust dir im Buch ja auch verschiedene konkrete Formen des Erinnerns an und entwickelst, finde ich, eine recht pointierte Kritik und schreibst diesen Satz, dass sich in bestimmten Formen von Gedenken so ein wohliger Schauer ergibt. Das finde ich ein gutes Bild. Kannst du das nochmal ausführen? Also wo siehst du diesen Schauer? Wann kommt der Schauer? Und wann kommt er eben nicht?
Ja, genau. Der wohlige Schauer, der kommt tatsächlich von meiner Schriftstellerkollegin und Freundin Nawa Ebrahimi. Und Es hat natürlich etwas, oder das ist der Moment, wo ich mich frage, wie kann man das Erinnern so als Praxis begreifen, dass es nicht identitätsstiftend ist? Weil ich glaube, dass tatsächlich, also politisches Erinnern oder Erinnern an politische Gewalt und an Vergangenheiten, sobald sich daraus etwas ableiten lässt, das sozusagen stabilisiert, also das Selbstbild stabilisiert, Identität stiftet und sozusagen wieder erlaubt, dass man ja, stolz auf sich ist, als Nation oder als wir oder als, ne, nationales Gebilde oder was auch immer, oder als Regierung oder Bundeskanzler. Hebt man im Grunde das auf, was, wofür man es macht, um das weniger abstrakt zu sagen. Ich glaube, dass sich keine positive Identität für Deutschland ableiten lassen sollte, aus dem Erinnern an die Shoah, an den Holocaust, an frühere Verbrechen. Vor allem nicht, weil für mich Erinnern und Gedenken eine Praxis sein muss und auch sich widerspiegeln muss in aktueller Politik und in aktuellen Handlungen. Und daran misst sich, glaube ich, der Wert von Erinnern. Also nicht darin, wie schön unsere Gedenktage veranstaltet werden oder wie viel Geld oder auch Mühe wir in Mahnmale und Denkmäler legen. Und ich finde, sind alles Errungenschaften. Also ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich finde, vieles an der institutionalisierten Gedenkkultur und Erinnerungskultur, die wir in Deutschland haben, das sind Errungenschaften, insbesondere die Gedenkstättenarbeit. Und doch muss auf politischer Ebene, glaube ich, etwas passieren, dass es eben sich nicht versteift auf Rituale und so. Und ich bin ja auch nicht die Einzige, die das sagt. Und ich glaube, zu akzeptieren, dass das eben die Arbeit ist und dass es dieses Bestreben immer geben wird und dass man dagegen arbeiten muss und dass das der Prozess ist, das ist, glaube ich, war mir wichtig zu unterstreichen.
Du gibst das Beispiel von der Ausstellung Wir waren Nachbarn in Berlin-Schöneberg. Da hatte ich das Gefühl, das ist für dich auch eher, das ist schon eher ein positives Beispiel. Kannst du mal erklären, was passiert da und was unterscheidet das von anderen Formen, die vielleicht eher so in so eine Routine hineingehen und dann eben nicht zum Jetzt und zur Gegenwart führen?
Bei dieser Ausstellung in Schöneberg, im Rathaus Schöneberg, wir waren Nachbarn, ist gelungen, die leben weit vor der Ermordung oder Verfolgung und auch in vielen Biografien auch weit nach der Verfolgungsgeschichte dargestellt werden. Also sozusagen ein ganzes Leben und nicht nur das Leben als Opfer und das Leben als Ermordete oder sozusagen nur diese. Also ich finde, die werden so herausgehoben aus diesem Bild, dass irgendwie dieses Schicksal über allem steht, sondern dass es hätte abwendbar sein können, wenn zivilgesellschaftlich mehr passiert wäre. Darum finde ich diese Ausstellung tatsächlich sehr gelungen. Aber das ist ja nicht der einzige Aspekt, also über die Opfer zu sprechen. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wir das noch nicht so gut gemacht haben, und zwar auch auf die Täter zu blicken und wie sie eben auch keine anderen sind und waren, sondern auch aus dieser Gesellschaft heraus agiert haben und agieren und sich zu fragen, was haben sie mit uns zu tun? Und darüber habe ich auch schon häufiger gesprochen, und ich glaube, ich schreibe das auch im Buch, dass es nicht darum geht, sie sich genauso anzugucken wie die Opfer. Also sich zu fragen, was waren ihre Biografien und wie waren ihre Kindheiten und so. Also der Blick auf Täter muss anders sein als auf die Opfer, nämlich zu sehen, welche Strukturen und welche Diskurse und welche Umstände, die wir gesellschaftlich miteinander kreieren, dazu führen, dass diese Taten und Täter aus dieser Gesellschaft erwachsen können. Und ich glaube, da ist die Versteinerung. Wenn man nämlich nur sozusagen Identifikation anbietet für alle mit den Opfern, das ist unangebracht. Und das sieht man so ein bisschen in diesen Tränen von Friedrich Merz kürzlich bei der Neueinweihung der Synagoge in München. Ich finde das natürlich gut, wenn sozusagen sich auch PolitikerInnen nochmal emotional erreichen lassen von der Monstrosität der Gewalt. Aber Friedrich Merz ist auch jemand, der Enkel ist von jemandem, der Bürgermeister war zwischen 33 und 37 und der bisher immer verweigert hat, das anständig aufzuarbeiten. Und ich würde sagen, dass das erinnerungskulturell die wichtigere Aufgabe wäre, als gerührt zu sein vom Leid der Opfer.
Ich finde genau diesen Punkt, diese Beschreibung dieser Versteinerung, das ist eigentlich, das ist das, was dein Buch sehr ins Heute zieht. Also womit du eigentlich was anbietest, wie wir das Aktuelle angehen können. Und genau diese Frage von Rassisten sind immer die anderen, Gewalt sind immer die anderen, Gewalt ist auch immer in der Vergangenheit, ist nicht so im Heute. Dass du diese Versteinerung zum Gegenstand und auch verstehbar machst, dieses Weghalten von Gewalt, von Rassismus, von Kontinuität, dieses Sachen in der Vergangenheit einschließen, was aktuelle politische Positionen, auch eine politische deutsche Positionierung zu internationaler Politik, konkret zu Palästina und zu Gaza angeht, siehst du da eine Kontinuität von einer bestimmten Form des Erinnerns ins Heute?
Ja, selbstverständlich. Also ich habe auch, als der 7. Oktober war, an diesem Buch schon geschrieben oder steckte in dem Berlin-Kapitel. Also ich kann das kaum beschreiben, wie das war, über diese Wohnungen und Nachbarschaften in Schöneberg zu schreiben, während die Nachrichten sich so entwickelt haben. Und ich habe inzwischen akzeptiert, dass ich eine Autorin bin, die zwar sich involviert fühlt, aber eben nicht schnell reagieren kann. Das werfe ich mir auch teilweise vor. Und gleichzeitig hatte ich im Nachgang oder um den 7. Oktober herum das Gefühl, ich will meine Stimme nicht dazu hören und ich war auch extrem überfordert. Dadurch, dass ich eben in diesem Kapitel steckte. Und zugleich war ich so überfordert davon, dass viele mit genau den Dingen argumentiert haben, die mir wichtig sind, aber andere Schlussfolgerungen gezogen haben. Nämlich eben, dass die Auslöschung von zivilen Zielen, von Menschenleben, von ZivilistInnen legitim ist, aus der Geschichte heraus. Aus unserer Verantwortung der Geschichte heraus. Und das war für mich tatsächlich sehr erschütternd. Ich kann nachvollziehen, was das für traumatische Momente hervorgerufen hat und geweckt hat. Und ich glaube, wir müssten in Bezug auf unsere Erinnerungskultur auch noch mal fragen, inwiefern wir Einseitigkeit, Verletzung, auch ein Reagieren auch aus einem generationellen Trauma heraus, wie viel Raum wir dem eigentlich geben. Also warum wir aus unserer Erinnerungskultur ableiten, dass alle immer versöhnlich sein müssen und ausgewogen sein müssen. Und ich glaube, es gibt auch ein extremes Versäumnis mit Blick auf die Opfer, dass wir sie immer glätten wollen. Lieblich haben wollen. Und ich glaube, dass Deutschland oder sagen wir mal, dass die deutsche Politik sowieso massiv versagt im Moment, aber auch unsere öffentlichen Diskurse, weil wir fast wie in so Schablonen gelernt haben zu denken und die Schablonen passen jetzt nicht auf unsere Realität. Und Menschen sind so besorgt, das Wort Genozid zu verwenden für das, was in Gaza passiert, weil sie den Eindruck haben, damit entwerten sie die Erinnerung an den Holocaust und die Shoah. Aber was für mich wichtig ist im Blick auf die Opfer von damals. Wenn man sich anhört, was sie gesagt haben, und also natürlich nicht als Masse, aber viele von ihnen, Esther Bejerano beispielsweise. Sie hat immer gesagt, ich will, dass ihr das nicht nochmal macht. Also sie haben natürlich sich eingesetzt, weil sie wollten, dass man sich an sie und ihre Familien und die vielen Menschen, die ermordet wurden, erinnert. Aber es ging auch immer darum, dass die, die erinnern, also die zur Erinnerung an ihre eigenen Verbrechen gezwungen werden sollen oder hingeführt werden sollen, dass sie eine Verpflichtung auch in der Gegenwart und in der Zukunft verspüren. Und ich glaube, da geht es darum, dass man, also darum haben wir ja auch unser Grundgesetz und alle möglichen internationalen Dokumente sprechen immer wieder von Menschenwürde aller, von Menschenrechten aller. Und daraus abzuleiten, dass wir aber eben diese Verpflichtung nicht allen gegenüber haben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich kann zwar die Vorsicht und auch das Hadern mit Traumata und so weiter nachvollziehen, aber irgendwann muss es eine politische Übersetzung dessen geben. Es muss einen Weg aus so einem traumatischen Loop geben. Und ich finde, wer sich an Begriffen stört, statt an dem, was in Gaza passiert, wer sich daran stört, dass man das ein Genozid nennt, statt daran, dass wir täglich Bilder von Familien sehen, die ausgelöscht werden, dann weiß ich nicht, ob wir die richtigen Schlussfolgerungen aus unserer Erinnerungskultur gezogen haben. Ja, das ist meine komplizierte Antwort darauf. Also, ich glaube, wir müssen sehr, sehr viele Dinge aufarbeiten, die wir in den letzten 2, 3 Jahren. Und das geht noch, also hat schon vor dem 7. Oktober angefangen mit der Documenta und dem sogenannten Historikerschein 2.0. Ich glaube, das ist so eine Timeline des Scheiterns im öffentlichen Diskurs. Und wir stolpern einfach von einem Scheitern ins nächste. Und natürlich ist unser öffentlicher Diskurs marginal im Vergleich zu dem, was in Gaza passiert und dem Morden in Gaza. Und gleichzeitig ist es für uns, glaube ich, wichtig, weil die Art und Weise, wie wir über Menschenleben sprechen im Moment und über also ich weiß auch inzwischen gar nicht mehr, was Menschenwürde eigentlich in unserem öffentlichen Diskurs bedeutet. Und darum, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir das irgendwann nochmal bearbeiten, anständig bearbeiten. Und im Grunde, was heißt irgendwann? Ich versuche das immer wieder und das versuchen auch andere. Und das gibt mir Hoffnung, dass es Menschen gibt, die nicht einfach weiterziehen und es zulassen, sondern dagegenhalten.
Ich würde gerne noch einmal kurz auf dein Buch zurückkommen und auf das Angebot, was du machst, um sich konkret mit dem zu konfrontieren, was da ist und nicht eine große Geschichte zu erzählen, in der wir uns verlieren. Und es gibt diesen Moment, wo du beschreibst, wie du an deinem Haus in Berlin vorbeigehst und dich mit den Geschichten der früheren Bewohner konfrontiert siehst. Ich habe mich gefragt, diese Konfrontation gegenüber den ganzen Malen, wo du vorher an dem Haus vorbeigegangen bist, was hat dich da innehalten lassen und warum kommt dann das Konkrete und die Vergangenheit in diesem Moment zu dir?
Ja, ich glaube, so ein Vorbeikommen an einem konkreten Ort ist genau, und das dann in dem Moment zu realisieren und durchlässig zu sein dafür, öffnet, glaube ich, die Augen grundsätzlich dafür, dass wenn wir Schnipsel aus der Vergangenheit oder auch aus der Gegenwart hören, kleine Nachrichten über Gewalt oder Krieg, dass diese Schnipsel be kon ganz konkret bedeuten, dass dort ein Haus eines ganz bestimmten Menschen, eines konkreten Menschenlebens, einer Familie betroffen ist. Und dieser Moment, dass man sich vorstellt, ja, in diesem Haus lebte jemand und wurde dort rausgezogen und an NachbarInnen vorbei. Das so sich konkret vorzustellen in diesem Moment, das glaube ich, muss einfach den Blick öffnen für die Tatsache, dass es heute auch wieder geschieht und geschehen kann. Und ich glaube, das schreibe ich auch im Buch, das Erinnern oder dieses sich selbst positionieren innerhalb eines Erinnerungsgeflechts immer im Spannungsverhältnis zwischen etwas banalisieren, indem man alles in der Gegenwart darauf bezieht und damit vergleicht und denkt, alles wäre gleich und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, dass man es sakralisiert und für sakral erklärt und sagt, es ist unantastbar und nichts ist damit zu vergleichen. Im Vergleich steckt ja auch immer das Herausarbeiten von Gegensätzen, von Unterschieden, ebenso wie Ähnlichkeiten. Und ich glaube, dass sich vor Augen zu führen, dass man es eben nicht nur mit abstrakten Begriffen zu tun hat, wie Genozid oder Erinnerung oder Menschenwürde, sondern mit ganz konkreten Dingen wie ein 12-jähriges Mädchen in der Münchner Straße. Das, glaube ich, zeigt uns auch, inwiefern wir selber als einzelne Menschen damit verknüpft sind und uns nicht loslösen können aus solchen Verbindungen und Beziehungen über Zeiten hinweg.
Dein Buch heißt Traumaland, eine Spurensuche in deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Asal Dadan, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke dir, Jonas. Das war jetzt nochmal sehr anregend, nochmal in mein Buch reinzugehen mit dir. Danke.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast. Oh.